Heute wollen wir uns ja ein bisschen mit dem Wert Dynamik beschäftigen, auch einer eurer fünf Kernwerte im Unternehmen. Und ihr habt eine unglaublich dynamische Geschichte. Durch deinen Einstieg in das Unternehmen in einer Restrukturierung, so denn das erste Unternehmen in quasi einer Restrukturierungsphase geprägt ist. Daher die Frage an dich: Was bedeutet Dynamik als Wert für dich als Unternehmer?
Also mit ganz arg viel. Als ich damals hier eingestiegen bin, hier heißt es bei der Firma Marfor als Keimzelle, da ist das Unternehmen, ich sag mal, gewachsen über sehr stark über einen Kunden. Der eine Kunde hat damals, man soll es kaum glauben, aber 90% vom Unternehmen ausgemacht. Und wenn man das so weit hört, dann hat man, wenn man
Ist nicht aufgefasst.
dann hat man genauer der, hoppla, gibt's es denn wirklich? Ja, das gibt's. Dazu kamen dann noch mal weitere unglückliche Umstände dazu. Das heißt, Unternehmer, daher auch Marfu, das heißt, es waren die Initialen des und Gründers. Das ist eigentlich so hier im schwäbischen Bereich sehr, sehr häufig oder ist am süddeutschen Bereich sehr, sehr häufig verbreitet, dass eigentlich die Initialen des Gründers dann auch zum Namen werden.
Okay.
Und deshalb Ma Manfred Fues Fu. Marfu. Er selbst ist krank geworden, hat dann das Unternehmen über Fremdgeschäftsführer geführt. Er ist also nicht, er lebt heute noch und das ist mir auch wichtig. Er ist nach wie vor eingeladen zu jeder Weihnachtsfeier und sonstiges. Also auch da gehört auch eine gewisse Tradition dazu, den Kontakt zur Gründung zu halten und auch zu den anderen Unternehmen, wo wir übernommen haben. Da gibt es ja auch immer noch einen Gründer und auch da ist es das Gleiche. Also ist mir dann auch ganz wichtig, aber das nur als Randbewerbung. Ist dann dazugekommen, das heißt, das eine Unternehmen, das 90% des Umsatzes ausgemacht hat, hatte eine Krise. Dann kam die persönliche Krise des Herrn Fuß dazu und somit ist man dann von nur noch 10 Leuten runter geschrumpft auf 35 Leute. Und auch da, wenn man da wieder aufgepasst hat, so einen bemalten Zeitpunkt von Betriebswirtschaft, dann sind das schon Faktoren, die kritisch sind. Das heißt also, als ich dann eingestiegen bin, 35 Personen, 4,9 Millionen Umsatz und nach wie vor eine Abhängigkeit von einem Kunden, war das Ganze natürlich auch ein gewisses Risikoengagement. Aber, und das war das eines der entscheidenden Faktoren, das Unternehmen stand schon nicht auf zwei Beinen, aber zumindest mal hat es zwei Segmente. Und das eine Segment war die Bearbeitung mit der Baugruppenmontage, das andere Segment war den Wirttechnologie, eine gewisse Alleinstellung, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, auch ein Patent, das da war, was aber ein ganz sanftes Pflänzchen war, also wirklich klein. Ich habe dann, wo ich hier eingestiegen bin, als junger Geschäftsführer, war 29, muss man sich dann natürlich auch überlegen, bin BWLer, komme aber nicht aus dem Maschinenbau, sondern bin damals bei einem recht großen Textilunternehmen, der recht schillernd auch nach wie vor ist, der Firma Trigema. Bin man groß geworden, habe da dann den Einkauf gemacht, also sprich war dann relativ schnell Einkaufsleiter, Expansionsleiter, Ausbildungsleiter in der Richtung und habe dann einfach auch hier die Möglichkeit gefunden, weil für mich immer schon das Klickern und Klackern interessant war und wichtig war. Und dann konnte ich mit den Zahlen auch jonglieren. Also es das heißt, immer das Ursprüngliche, was das Unternehmen als Geschäftsmodell hat, wenn das letztendlich dann auch ist, was Interesse wirkt und bewirkt, dann ist für mich das klar und eindeutig und dann macht es auch Spaß und dann kann ich die Zahlen, dann werden sie einfach lebendig für mich und sonst wäre steuerbar. Ja? Also von der Seite aus war das für mich dann das Spannende hier. Also ich hatte dann damals schon zwei Bereiche. So, was nicht so spannend war, waren natürlich die Rahmenbedingungen, weil es ging ja natürlich auch um Reporting, die Banken waren sensibel, aber auch da, vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich hier mit gewissen Krisen, auch Krisen umgehen kann, auch mit das Ganze abstrakt sehen kann und nicht die Emotionen reinbringen im Sinne von, hoppla, was kann daraus werden, sondern ja, wenn man klar ist, was kann als Konsequenz daraus werden, aber nicht mit Angst verbunden. Ja? Und habe ich da auch bewusst entschieden, bin mit eigenem Geld hier eingestiegen und von der Seite aus dann auch zu begonnen, also der Beginn gemacht. Und jetzt ja, nochmal zur Erinnerung. Jetzt kommt jemand mit 29, war bisher noch nicht Geschäftsführer, ist ein junger Geschäftsführer, kommt dann in ein alteingesessenes Maschinenbauunternehmen und will den Personen erzählen, wie die Welt funktioniert. So, jetzt kannst du dir vorstellen,
Nicht so gut
dass
geklappt.
alle Hurra gerufen haben, sei da endlich, ist der Messias
Ja,
da.
viel gewartet.
So, genau. So, jetzt wissen wir genau, wie es läuft, das ist ja toll. Das war am Anfang so, das auch nicht ganz so einfach. Also zum einen sich selbst in der Führung und den Führungsstil zu finden, weil ich damals noch ein ganz anderer Typ war, also auch von der Führungsseite aus. Für mich war damals eher per Order, also sprich, ich will nicht sagen befehlen Gehorsam, aber eher Anweisungen erteilt. Nicht das Partnerschaftliche. Und das Partnerschaftliche hat sich dann aber ganz, ganz schnell ergeben, weil ich gemerkt und gespürt habe, dass Führung auf Gegenseitigkeit, auf letztendlich natürlich auf Vorbild sein, aber auf Mitwirkung von meinem Gegenüber auch basiert. Und nur dann ja letztendlich auch da beim Gegenüber auch der sogenannte Purpose, auch sogenannte Sinn entsteht. Ja, aber das muss man sich erstmal auch erarbeiten, erleben und erfahren. Und eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass es natürlich in solchen Situationen auch immer Untergrundskämpfer gibt. Also die einfach nicht zu einem stehen, aber auch nicht eindeutig darüber sprechen oder eindeutig klar sind, die, guck mal, das ist nicht einer, der deine Entscheidung mitträgt, sondern vordergründig mitträgt, aber letztendlich tatsächlich nicht mitträgt. Und da gab es dann schon auch den einen oder anderen. Und am Anfang ist man natürlich immer ein bisschen vorsichtig, weil es kann ja Fachwissen verloren gehen, das man selber ja in den Fachbereichen nicht hat. Ja, und somit dann peu à peu à peu, mit der gewissen Zeit, wann auch immer klarer wird, immer eindeutiger wird, welche Personen haben denn wirklich welches Wissen, welche Personen sind dahinter stehen, welche tragen deine Entscheidungen mit und welche Personen machen sie aber wohl nicht. Und das hat sich dann auch nach fünf Jahren klar dadurch ergeben. Da muss man auch konsequent sein und auch unpopuläre Entscheidungen treffen, als sich von Personen trennen, die vielleicht auch langjährig da waren, aber das sind solche Learnings, die sich auch da wieder absolut bestätigt haben. Wenn hier gewisse faule Äpfel dann nicht mehr im Korb sind, dann hat man auch die Möglichkeit, den gesamten Korb wachsen zu lassen. Somit hat man ja dann auch wirklich Perspektive und hier auch Breite und so war das bei mir auch. Und es waren dann solche Erfahrungen, die nach den ersten 5 Jahren dann sich erstmal ergeben haben. Ja.
Und genau wie Marc sich ja für seine Tour einen riesigen Plan gemacht hat, wann ist er wo, wie geht er mit dem Wetter vielleicht um, mit den Herausforderungen am Werk, gehe ich mal davon aus, dass du zu deinem Einstieg hier auch einen, ich nenne es mal Businessplan gemacht hast, den die Banken vermutlich ja sehen wollten, wenn das in der schwierigen Situation war.
Ja,
Und
klar.
auch da, ne, am Berg kann es ja genauso passieren, das Wetter schwenkt um, jemand muss vielleicht verletzt nach Hause, vielleicht ändert sich auch das Team, die Rahmenbedingungen, so wie du es gerade gesprochen hast.
Ja.
Wie bist du damals als wirklicher Jungunternehmer mit relativ wenig Erfahrung, insbesondere Domainwissen,
Ja.
damit umgegangen und konntest dann noch reagieren auf vielleicht Änderungen in deinem Plan? Oder gab es überhaupt Änderungen? Da hast du von bist du reingegangen und die Businessplan hast ihn bis heute umgesetzt.
Nee, zur damaligen Zeit hat sich ein Leitsatz ergeben, Erfolg ist planbar. Und der ist bis heute so. Also der ist mir auch ganz wichtig. Das heißt aber nicht, dass ich hier den Erfolg plane. So ein Erfolg ist planbar heißt, wenn ich einen Plan habe, dann habe ich die Möglichkeit, Management von Abweichungen zu betreiben. Nichts anderes ist ein Plan. Wenn ich keinen Plan habe, dann habe ich auch niemals Management von Abweichungen. Also ich kann nicht reagieren. Ich weiß nicht, wann ich reagieren muss. Ich weiß nicht, wie ich reagieren muss, dass ich meinen Plan vielleicht auch noch erreiche. Ja, oder aber auch vielleicht mit anderen Rahmenbedingungen umgehen kann, um dann wiederum den Plan in bestmöglichst zu erreichen. So. Heißt also, das war für mich auch ein Learning. Ich brauchte immer schon einen Plan. Für mich, das war für mich von Beginn an das Wichtigste, einen Plan zu machen, einen Businessplan zu machen, den erstmal zu beschreiben, damit Zahlen zu unterlegen und zu füttern. Und ich sage mal auch sehr, sehr stark, dann auch auf die Zahlenkonstrukt und das Korsett einzugehen. Das war am Anfang auch so ein bisschen beschwerlich für meine Führungskräfte, weil ich sehr, sehr zahlenbasierend dann es auch immer herleite. Ja, also nicht nur, sagen wir mal, ein Excel-Sheet mit Zahlen, sondern auch herleite. Also für mich immer auch die Erklärung, soweit dann möglich ist und auch gibt. Und wenn man das Ganze dann so tut, dann hat man auch die Möglichkeit zum Lernen. Welche hat die Ursache-Wirkungszusammenhänge? Und auch das waren für mich ganz, ganz wichtig. Und auch in unserer Führungsfibel, die ich danach dann auch geschrieben habe. Ursachen-Wirkungszusammenhänge, das sind ja unsere Logiken. Und wenn ich die Logik dann mal verstanden habe, oder die einzelnen Bereiche, die Logik der einzelnen Bereiche verstanden habe, dann kann ich das um, dann kann ich das auch anwenden.
Wie sah denn dein Plan aus zu Anfang? Wo wolltest du hin?
Erstmal war der Step 1 natürlich die Unabhängigkeit, also sprich die Abhängigkeit verringern. Kann man erstens nicht von heute auf morgen, nicht in dieser Prozentuale, aber man kann sie über gewisse Mechanismen angehen. Heißt also, erstmal trennen der beiden Geschäftsbereiche in eigenständige Unternehmen. Das heißt, eine Marfu-Systemtechnik war die Konzentration auf Baugruppenmontage und Zerspannung. Hat weiterhin den einen Kunden zwar jetzt sehr stark betreut, aber war offen für weitere Kunden und wir haben hier strategisch angefangen, den Vertrieb aufzubauen, um andere Kunden dazu zu akquirieren. Heißt aber nicht zu Lasten des einen Kunden, also nicht den reduzieren, sondern der ist gegeben und aber andere daneben aufzubauen. Das zweite ist dann die Marfu-Automation gewesen. Das heißt, auch da klassische Kernkompetenzenbündelung und die in eigenständig rechtlichen Einheiten. Und somit aber auch ganz klar dann schon die spitze Positionierung. Und deshalb von Anfang an mein Credo, ich wollte hier immer Expertenstatus haben in jedem dieser Unternehmen. Und auch in dem, was jetzt weiter sich ergeben hat, in zwischenzeitlich sind wir jetzt in 8 Unternehmen unter einem Dach. Jedes dieser Unternehmen hat einen Expertenstatus in seinem Bereich. So Expertenstatus heißt deshalb, oder ist mir deshalb sehr, sehr wichtig, aufgrund der Austausch- oder Nicht-Austauschbarkeit. Und mir geht es so selbst und dir wahrscheinlich genauso. Du gehst zu einem Unternehmen, nicht das, der einen Bauchladen hat, der dich über alles berät und doch nicht wirklich was weiß. Sondern du gehst zu Spezialisten und du sagst, ja, guck mal, ich will jetzt, hab dieses Thema, ich habe dieses Problem und ich will von ihm, weil ich weiß, er ist ausgewiesener Experte, meinen Rat haben oder die Hilfe haben. So, und das ist doch eigentlich der Weg. Und wenn man das beherzigt, das war für mich immer schon ganz, ganz wichtig, dann hat es die Folge, dass man diese Struktur dann auch so wählt. Und dann wiederum, und das ist die Kunst, dann nicht unterschiedlich denkt, sondern sich dann Systeme aufbaut. So, weil ab dem Moment habe ich ja schon mal zweimal, wie ich denken muss und zwei Systeme, die ich handeln muss. Kriege ich ja aber dann im Kleinen immer noch hin, indem es unterschiedlich sein kann, indem die Geschäftsmodelle unterschiedlich sind. Aber die Systeme kann ich doch gleich machen. So, ich habe hier mein gesamtheitliches Führungssystem. Ich habe hier meinen Businessplan, der gleich aufgebaut ist, der nur andere Faktoren hat, andere Zahlen hat, andere Fokusthemen hat. So, aber ansonsten sind meine Systeme doch ähnlich bis gleich.
Stimme ich dir zu, trotz Thema wird sich zum gewissen Grad ja die Komplexität, einfach wenn man mehr Menschen unterschiedlichen Organisationen hat. Und du als junger Unternehmer hast das hingegangen, hast die eine Organisation übernommen, hast sie dann erstmal getrennt.
Ja, das war das erste Amtshandlung. Weil das erste Amtshandlung direkt die Trennung, weil man muss sich das so ganz pragmatisch vorstellen. Das war ein Unternehmen mit zwei Geschäftsführern und klassisch, das eine Geschäftsführer war klassisch im Montagebereich. Man hat aber immer noch mal Anpassungen benötigt an den Teilen, an den Werkstücken. Dann ging man zu einem anderen Bereich und hat gesagt, du komm, in die Fertigung, du fräst mir das mal kurz oder dreh mir das mal kurz ab. Derjenige hat dann seinen Auftrag abgespannt, hat demjenigen, weil es der Kollege war, demjenigen das gedreht, hat es gefräst, hat es angepasst, hat wieder, der andere hat es mitnehmen können, aber letztendlich ist der eigentliche Auftrag hinten runtergefallen. So, und das darf nicht, das konnte nicht sein. Man war nicht in der Lage, das Unternehmen auch richtig zu steuern. So, man wusste jetzt nicht, welcher Bereich verdient jetzt hier das Geld und welcher verbraucht es. So, und das war hier ganz klar Kernkompetenzbindung, eigene Abrechnungskreisläufe. Natürlich mussten die Unternehmen ja keine Angebote untereinander schreiben. So weit nichts, wäre völlig Blödsinn. Ist ja Bürokratie von heute. Der Plan ist dann bis 2008 auch so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe und nicht bloß, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern wie ich es geplant habe. Ja, das heißt also, jedes Jahr ist dieses Plan. Jedes Jahr wird neu geplant, jedes Jahr wird neu aufgestellt, jedes Jahr geht's oben an, geht mit den Kunden los, geht mit den Umsätzen los, geht dann mit den Wareneinsätzen weiter, geht dann mit dem benötigten Personal und auch den Kompetenzen weiter, was braucht er für Kompetenzen, um dann zu den Sachkosten zu kommen.
Und Sie?
Dann kam 2008.
Was war 2008?
2008 kam eine Wirtschaftskrise. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt sind wir in unseren Strukturen gut gewachsen. Ich persönlich auch gewachsen, indem ich hier ein Haus gebaut habe mit meiner Frau. Wir hatten hier ein Kind dann auch und haben im heutigen Monat in Balingen dann ein Haus gebaut gehabt. Also auch hier in die private Verpflichtung gegangen. Und dann kam, wie gesagt, die Wirtschaftskrise, das weiß ich noch für heute, die war zu dem damaligen ersten Zeitpunkt gar noch nicht so in ihrem Ausmaß klar. Ich war auf der Messe und mein Prokurist hat mich angerufen und hat gesagt, hey Leute, unser Großkunde hat mich gerade angerufen, er wird demnächst, oder wird, er wird für die nächste Zeit nichts mehr bestellen. Sag ich, wie? Also, was ist das?
Jetzt gab es gar nicht das Szenario.
Wieso? Also, was ist, ja, die Absatzmärkte sind schwierig, der Finanzmarkt kollabiert und es sollen sein. Kann doch nicht wahr sein. Das kommt doch, es fällt doch nicht vom Himmel. Also wir sind doch nicht heute gut und morgen ist die Katastrophe. Das war bis zu einem damaligen Zeitpunkt, gab es sowas in der Art nicht. Und ich selbst auch nicht erlebt. Also ich war damals auch nämlich Krisenerfahrung. Ich habe dann meinen Ansprechpartner auch direkt telefonisch kontaktiert und habe dann auch die Antwort bekommen. Es ist so, sie wissen selber im Moment gerade nicht, wo die Reise hingeht. Wir sollen uns darauf einstellen und so weiter und so weiter. So. Okay, so mit was müssen wir einstellen? Sei ja mit einer deutlichen Umsatzreduktion. Es war dann tatsächlich in dem einen Geschäftsfeld der Baugruppenmontage oder Zerspannung waren es 50%. Und auch da, wenn man Betriebswirtschaft studiert hat, dann sind das Größenordnungen, die bedeuten oder die haben eigentlich die Vergangenheit dann tot bedeutet. Tot heißt, das ist nicht zu stemmen in der Kürze der Zeit. Und wir hatten damals eine Bundesregierung mit der CDU an der Regierung, mit der Frau Angela Merkel an der Regierung. Und das muss ich sagen, Hut ab, wie schnell man hier auch von der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hier reagiert hat, indem man Kurzarbeit anmelden konnte, indem man ihr wirklich die Basic bewiesen hat, schnell den Unternehmen zu helfen, weil das war das schlagende Mittel, das absolute Instrument, um hier die Personen zu halten, weil es ging ja nicht um, dass man so schnell wie möglich entlasten wollte, dass man freisetzen wollte. Nein, es ging, man hat ja überhaupt nicht jetzt hier als erstes gedacht, hey, wie kriege ich meine Personalkosten reduziert? Zum Gegenteil, wie kriege ich hier eine Situation hin, die von der Kosten erträglich ist und dass ich mich dann auch wiederum auf den Markt konzentrieren kann? Und das war das genau richtige Instrument. Aber wenn man sich dann in die Lage reinversetzt, junge Geschäftsführer persönlich in die Verpflichtung, unternehmerisch schwierig, Krisensituation mit 50%, was eigentlich von den Rahmenbedingungen bedeutet hat, tot, dann kommt man schon ins Grübeln und es hat auch wirklich schlaflose Nächte mit sich gebracht, die auch prägend waren. Mhm. Prägend im Sinne, dass man hier solche Themen mehr als ernst nimmt, wenn man sich auch wirklich dann wiederum die Szenarien ausmalt. Das ist halt nun mal meine Charaktereigenschaft, indem man dir dann nicht sagt, ja, okay, wird schon. Sondern nee, was kann passieren? Und wenn der Fall eintritt, wie? Also Vorbereitung auf den Fall. Und wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dann hat man natürlich auch die Szenarien im Kopf. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, Erfolg ist planbar. In dem Moment ist nicht der Erfolg, sondern letztendlich ist der Plan das Thema. Und ich kann dann Management von Abweichung betreiben. Aber nur das kann man dann dabei tun.
Aber wie hast du es damals geschafft, dann bis dahin lief der Plan, ja. Ja. Sagen wir mal so, du hast dir etwas vorgenommen, hast vielleicht eine leichte Anpassung umgesetzt, aber es ging voraus.
Ja.
Jetzt hast du dich persönlich verschuldet.
Ja.
Die monetäre Situation im Unternehmen hat sich stark verschlechtert. Ist ja erstmal kein Land in sich, würde ich mal behaupten, in der Situation. Was macht das mit dir persönlich und wie passt das auch zu dem Plan? Also du hast den Plan ja vorher erfolgreich verfolgt. Und dann ja. In der jungen Situation, ohne die ganzen Erfahrungen, ist es ja auch viel schwieriger, diese Abweichungen irgendwie einzusteuern, zu erkennen, dass es nur Abweichungen sind. Das kann doch zu Panik führen, oder?
Könnte, also bin ich bei dir, wäre eigentlich der Nährboden auch dafür. Kommt, glaube ich, aber auf den eigenen Typus drauf an. Und mich hat es gelehrt und auch für mich selbst, also ich habe mich dadurch auch besser kennengelernt, dass ich unter Stress, unter Druck zeitlich nicht einknicke. Also zeitlich heißt für mich, in der Zeit, die ich investiere in diese Themen, die Arbeitszeit. Ich habe damals einfach auch ganz, ganz häufig, ganz viel, auch bis spät nachts gearbeitet. Ich musste mir die Dinge auch erarbeiten. Also sind die einfach mangels Erfahrung, heißt dann, muss man sich erarbeiten. Muss man hier dann einfach durch Szenarien sich über Pläne aufzeigen, was könnte wie wann passieren und somit dann auch seine Schlussfolgerungen dann wieder ziehen. Heißt aber, das war für mich erstmal unter Druck, unter persönlichen Druck, unter auch Existenzängsten, weil da hat man dann, spielt man ja auch, was wäre wenn. Aber auf der anderen Seite dann immer auch mit der Perspektive, wenn man gemerkt hat, hoppla, es bedeutet nicht gleich tot, sondern man hat immer noch die Situation in der Hand. Und das hat dann, sagen wir, kleine Erfolge, kleine Schritte haben da dann auch wiederum gezeigt, komm, man kann nach vorne gehen. Das hat hier den Motivationsfaktor. Und daran sieht man auch wieder, es ist immer eine Möglichkeit der Perspektive. Und je nachdem, was für eine Perspektive ich in der Situation anwende, kann ich mir da über Panik einknicken und dann einfach unstrukturiert und nicht mehr sinnvoll arbeiten und nicht mehr sinnvoll entscheiden, sondern unter Panik gekennzeichnete Entscheidungen, die noch nie gut waren. Die können gut, aber müssen nicht oder sind eigentlich in der Regel auch nicht gut. Oder man hat sich da wirklich hier über Pläne, über Möglichkeiten erarbeitet, um zu sehen, was möchte ich tun und was hat es für Auswirkungen, also Ursachen-Wirkungsszenarien. So. Und das sind für mich dann die Erkenntnisse gewesen, die ich aus dieser Phase gezogen habe. Und das Wahnsinnige war ja, das Ganze im November ist der Markt eingebrochen. Und im darauffolgenden Jahr, im September, Oktober, ist es genauso schnell, wie es runtergegangen ist, wieder hochgegangen. Also wir hatten nicht mal ganz ein Jahr Krise. Und wenn man sich dann nicht oder sich vorstellen würde, man hätte jetzt hier alle Personen, die man nicht für diese Zeit gebraucht hätte, freisetzen müssen und sie dann wiederum für diesen Stellenanstieg wieder einstellen, rekrutieren müssen, das wäre der nächste Tod gewesen. Das hätte man niemals so schnell machen können, auch niemals in dieser Qualität und in dieser notwendigen Ausprägung, die man gebraucht hätte. Von dem her war das zum damaligen Zeitpunkt, sage ich auch und vertrete ich auch ganz klar die Meinung, eine tolle, tolle Rahmenbedingung, die man hier von der Regierung bekommen hat, ist vielleicht zum damaligen Zeitpunkt ein tolles Beispiel gewesen, dass Staatsmechanismen, dafür sind sie da, Leitplanken setzt, um dann auch wieder die Marktteilnehmer die Möglichkeit zu geben, dadurch durch das Gewässer auch sicher zu manövrieren. Aber niemals, das was wir haben, zu viel Regulierung den Markt überregulieren und dann denken, das muss doch schon klappen. Nein, der Markt braucht seine Marktteilnehmer und seine Marktprinzipien und seine letztendliche Marktgesetze, um letztendlich Angebot und Nachfrage.
Lass uns ja nicht politisch mehr. Ich weiß, es ist schwierig in diesen Zeiten. Aber der Appell wurde verstanden. Wurde zumindest wahrgenommen. War das die, würdest du sagen, dass das die dynamischste Situation war in deiner unternehmerischen Geschichte oder gab es danach noch weitere Situationen, die vielleicht ähnlich dynamisch oder sogar vielleicht noch dynamischer waren?
Eigentlich einige der dynamischen Situationen. Also die Weltwirtschaftskrise war sehr, sehr prägend, weil meine persönliche Situation einfach noch nicht so sattelfest war, wie sie vielleicht heute ist. Ich sag mal, aber unternehmerisch gab es ganz viele solcher Situationen. Das ist auch schön, wenn man dann die Anekdoten dann hier wieder miteinander besprechen kann, wenn man hier über die einzelnen Gegebenheiten dann sich auch klar wird. Es ist ja nicht so, dass wir als Mittelständler hingehen und sagen, guck mal, wir haben hier einen Bereich, eine Abteilung, die heißt M&A. Und dann die M&A, jetzt gehen wir mal ins Searchen und wir gucken mal, wir scannen mal den Markt und der wäre ganz gut und den sprechen wir an. So. Das ist ja so ein sehr starke, auch durch Kontakte, durch Netzwerk, das war ich geprägt. Unsere erste Übernahme, die war damals 2008, das war auch vor der Weltwirtschaftskrise, wo man hier dann ein Lieferant auf mich zugekommen ist, der uns schon davor beliefert hatte mit Zeitungsteilen, also sprich mechanische Bearbeitung. Und meine Wachstumsstrategie war sehr, sehr stark durch engpassorientiertes Vorgehen. Das heißt, immer der Engpass, den wollte ich eliminieren, aber nicht so, dass ich hier das über eigene Lernkurve mal. Das heißt, man konnte ja oder hätte ja auch theoretisch einfach zusätzliche Maschinen kaufen können, hätte ihre Mitarbeiter einstellen können und somit diesen Engpass eigentlich lösen können. So, ich habe dann den Weg gewählt. Das Unternehmen war jetzt in der Zerspannung tätig, war ja sehr gut im Bereich mechanische Bearbeitung Fräsen tätig, hat ein schönes Maschinenkonzept gehabt, ein stimmiges. Das heißt, hier alles vom gleichen Werkzeugmaschinenhersteller, auch ein Stück weit schon in Steuerung, gleich Steuerung bedacht, wo ich sage, okay, da hat jemand auch wirklich eine gewisse Weitsicht bewiesen. Das war gut und man konnte sich das auch einigen auf einen Preis, der, ich sage, für beide Seiten in Ordnung war. Und von dem her war das die erste Akquisition, die engpassorientiert getrieben war.
Aber lass uns doch mal fertig.
Ja, war dann fertig.
War das die dynamische Situation?
Nee, war ich.
Hört sich mit meiner Frage aus.
Weil ich so an, sondern das war dann der Beginn. Also heißt, das war der Beginn der einzelnen Bereiche, wo ich sage, okay, Netzwerk. Also es sollte ja das Ganze ja auch darstellen, dass es nicht durch die Struktur eines Bereichs getrieben ist, sondern über Netzwerk, über Möglichkeiten, Chancen erkennen, Chancen wahrnehmen. So, damals habe ich dann die Möglichkeit erkannt, ich habe das auch angetragen bekommen, das war jetzt nicht Selbsterkennung, sondern die wurde mir angetragen. Ich habe das geprüft, habe erkannt, das ist eine Chance, habe sie genutzt. So. Aber das Unternehmen war im Training nicht gut. So, sind sie drin. Das heißt, habe ich ein Unternehmen aktiv gesucht, habe das auch hier im Umfeld gefunden, ein kleines Unternehmen, was mit CNC-Training gut war, habe das dann akquiriert, habe dann hier die Mitarbeiter, weil das ist der hier dann auch die Lernkurve. Es lebt nur durch die Mitarbeiter. Die Kompetenz kommt nicht von den Maschinen. Die Kompetenz kommt immer nur von dem Leben im Unternehmen. Das sind halt die Mitarbeiter. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das erkennen. Das ist das eigentliche Kapital, wenn man überhaupt über Kapital sprechen darf, ja, was man hat. So, das ist das Wissen. Und dann so wird auch die Mitarbeiter bewegt, um 50 Kilometer zu fahren. Wir haben hier Autos gestellt. Die Mitarbeiter sind auch wirklich gefahren an den anderen Standort. Das war alleine diese Erfahrung, den Mitarbeitern nichts Schlechtes zu geben, sondern eine Verbesserung darzustellen, eine Verbesserung auch zu entlohnen. Das Einzige, was sie mitbringen müssen, ist mehr Zeit. Ja, aber dafür haben sie auch Geld gleich bekommen. Also das heißt, auf der Fahrt weg wurde entlohnt. So, das heißt also klassisch, ey, weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt. Dann kam es zu einer Situation, ich war dann eher schon auf der Suche nach Unternehmen und habe dann ein Kundenunternehmen angesprochen, das im Bereich Schubertechnik zu Hause war, und habe nachgefragt, weil sie beides hatten, Maschinenbau, also klassische Montagetechnik und die Zufahrtechnik. Und gesagt, wenn ihr mal keine Lust mehr habt auf Zufahrtechnik, wir haben definitiv Lust und vielleicht haben wir auch das nötige Kleingeld, dass wir es uns leisten könnten, aber zumindest, dass wir darüber sprechen könnten. Und ich bin völlig abgeblitzt. Gesagt, niemals, das ist unsere Kernkompetenz. Ja. 2 Jahre später waren wir bei einem unserer Kunden, alle Zufahrtechniker, die der Kunde im Portfolio hatte, hat dann es sich ein bisschen einfacher gemacht, hat das Projekt einmal vorgestellt, hat alle eingeladen, hatte natürlich auch gleich den Charme, dass man wusste, gegen wen man hier antritt im Wettbewerb. Und das eine Unternehmen kam da nicht. Ja, und damals dann schon wurde gemunkelt, ob da läuft irgendwas, das ist meist komisch, weil es wurde übernommen von einem großen Integrator zum damaligen Zeitpunkt. Und da hat sich auch schnell herausgestellt, ja, der komplette Zufahrtechnikbereich, der wurde abgespaltet. Alle Mitarbeiter haben hier über eine Betriebsversammlung die Mitteilung bekommen, sie werden hier freigesetzt, sie bekommen die Kündigung. Und wir haben dann die Situation ergriffen und gesagt, was tun wir jetzt? Es bietet hier, es ist eine Möglichkeit. Ist die Möglichkeit eine Chance? Und wir haben dann Kontakt aufgenommen zum Vertriebsleiter. Du guck mal, wir bieten euch die Möglichkeit, dass wir uns kennenlernen, dass wir schauen, wir würden hier einen Standort aufbauen, aber um überhaupt zu wissen, von der Seite aus, von Mitarbeitern zu wissen, wer wir sind, lass uns hier ein Treffen im Sportheim initiieren und ein Kennenlerntreffen im Hinterhof. Ja? Wir sind da hingefahren und ich weiß es noch für heute, zu dritt. Und dort sind dann alle Mitarbeiter gekommen, es waren 45 zum damaligen Zeitpunkt, und haben es dann angehört und haben gesagt, das glauben wir nicht, das jetzt nicht. Sag, doch, ich brauche halt nur Ernsthaftigkeit. Weil sobald hier wirklich die Ernsthaftigkeit da ist, dann machen wir einen Standort, wir bieten alle dann die Möglichkeit, damit teilzunehmen. Und wir sind dann sogar so weit gegangen, dass wir gemeinsam den Standort ausgesucht haben. Die Mitarbeiter kamen dann in 3 Wellen. Da habe ich dann dem Unternehmen, was hier den Last ausgesprochen hat, auch bin ich entgegengekommen und sage, guck mal, somit hat man hier auch die Möglichkeit, ist einfach noch sozialverträglicher, weil man muss schon sagen, die Erfindungs- oder die sozialen Pläne, was das Unternehmen gemacht hat, war gut. Die Mitarbeiter haben nicht gelitten in irgendeiner Art und Weise, sondern ihnen ging es von den Erfindungssummen, war das höchst fair. Aber es geht ja nicht nur um hier und jetzt, sondern es geht ja um Perspektive. Wie geht's weiter? Das macht ja dann viel mehr Sorge, ja, und das haben wir dann gestartet über 3 Wellen und so haben wir dann den Standort aufgebaut von November bis einschließlich April von null, vom Mietvertrag bis aufgebaut innerhalb der kurzen der Zeit. Irre viel Energie gekostet. Zwischenzeitlich auch wirklich gedacht, was machen wir denn hier? Mist eigentlich, ja, aber im Nachhinein sensationell, mega Team bis heute, ein Zusammenhalt, ein Miteinander. So wie man es sich wünscht, oder wie man sich nur wünschen kann. Von der Seite aus eines der anderen Beispiele. Und so gibt es mindestens jetzt 6. Jedes unserer Übernahmen oder Integrationen hat so eine Geschichte. Es ist niemals irgendwo so, immer gedüngt. Und frag du, wie sieht es denn aus? Kann ich, ich bin interessiert, könnte ich übernehmen? Und dann kommt auf der anderen Seite, ja, nein, vielleicht. Nö, nur zu diesem Preis, okay, machen wir nicht. Das ist ja nicht. Da steht ja viel mehr Leidenschaft dahinter. Da steckt ja viel mehr Werdezeit dahinter. So ein Projekt gärt. Und so ein Projekt gärt nicht negativ, sondern wenn was gärt, dann wird ja was. Ja, manchmal kann es vergären, die meisten aber auch, dann war es nicht das Richtige. Und man hat dann auch gemerkt wiederum, die Chance war es nicht, sondern das ist bloß eine Mündlichkeit gewesen. Oder manchmal ist was Gutes draus geworden, im Sinne von Gärungszeit genutzt. Und somit dann auch wurde das große Ganze wird immer klarer und klarer und klarer geworden. Und von der Seite aus ist da klar, die Leidenschaft, die damit mitspielt, das ist ja genau das, was das Salz in der Suppe ist. Das macht es ja aus, es bringt ja den Geschmack.
Das, was du da verfolgt hast, könnte man ja auch so ein bisschen, das ist ja eine klassische Plattformstrategie, zu sagen, man hat ein Unternehmen und dockt Synergien, andere Märkte da einfach anstrukturiert, die dazu passen. Ja, war das von Anfang an dein Plan, das zu tun? Oder hat sich das dann auch durch die Dynamiken so entwickelt? Ich meine, jetzt sind es 8 Unternehmen, das sind ja nicht 8 irgendwelche Gegenstände, sondern das sind 8 Geschichten, 8 Unternehmen, die jahrelang aufgebaut wurden, mit Leidenschaft, mit Mut, mit anderer Kultur.
Ja. Es wäre jetzt leicht zu sagen, ja, natürlich, und geplant. Na klar. Janik, also natürlich, was denkst du denn? Nein, definitiv nicht. Sondern das ergibt sich während der Zeit. Und dann spürt man auch, was es bedeutet, Strategien ins richtige Leben überzutransformieren. Ins richtige Leben heißt ins Berufsleben. Die klassische Plattformstrategie, das ist das, was ich im Nachhinein darüber sprechen kann. Was ich im Nachhinein feststellen kann, ja genau das ist es. Ich habe hier einzelne Plattformen, das muss nicht die gleiche sein, wir haben eine Plattform, die heißt Automatisierungstech. Aber dort auch nicht nur rein die Automatisierung, sondern aufgespalten in die Prozessautomatisierung und in die Werkzeugmaschinenautomatisierung. Das sind meine Plattformen. Dazu habe ich hier den Inverter dazu akquiriert und sie von den Markt und für den Mehrwert für die Kunden ergänzt. Es gibt die Zerspannung und es gibt dann die neuen Technologien, die weiteren Plattformen dann soweit sind. Neue Technologien ist ja klar breit gefasst, aber man kann es ein bisschen enger fassen in Form von neue Technologien, was für uns als Unternehmen neu sind, wie Wasserstoff und auch Halbleiterindustrie. So aber auch gleichzeitig die Zukunftstechnologien. Weil das sind definitiv die Bereiche, die meiner Meinung nach und meiner Einschätzung nach ein großer Teil der Zukunft ausmachen werden. Ja, nach wie vor. So heißt also, wenn man aber jetzt dann wiederum die Dynamik anschaut und das ist auch das, was ich hier bei den Betriebsführungen dann unseren Besuchern sage. Damals, als ich eingestiegen bin, waren es 35 Personen, 4,9 Millionen Umsatz. Heute haben wir hier 350 Leute mit zwischen 55 und 60 Millionen Umsatz. So, das heißt, mein damaliges Ziel war, 50 Millionen Umsatz zu erreichen. Wieso jetzt diese Größe? Man versucht es ja immer in irgendwelche Größen festzumachen, dass das für einen selber auch greifbarer, genau, plastischer wird, greifbarer wird und somit halt auch mehr Fleisch drumherum kommt. Tatsächlich ist aber so eine Größe nur eine Hilfsgröße. Ja, weil es ist auch niemals das Ende. Auch jetzt, als ich die 50 Millionen erreicht hatte, kommt ja das nächste Ziel. Also definitiv mein nächstes Ziel ist es die Verdoppelung. Und dann merkst du jetzt schon, die Verdoppelung ist nicht mehr eine absolute Größe. Das ist eigentlich bloß eine relative Größe, also bloß das Doppelte. Ja, nicht 100, sondern das Doppelte. So, und wenn das erreicht wird, dann ist auch die nächste Größe, also es wird ja dadurch dann nicht das Ende sein. Oder vielleicht ist es dann auch das Ende, wenn ich sage, guck mal, das ist eine Größe, die ist für mich genau die richtige Größe. Oder aber auch, ich habe dadurch wieder neue Erkenntnisse gewonnen und neue Systeme aufgesetzt, dass ich sage, guck mal, ich könnte ja deutlich mehr, weil es möglich ist. Also heißt, du schaffst die Hilfsgrößen, um dann wiederum deinen neuen Weg zu planen, ja? Und da geht nicht ums eigene Ego. Es geht nicht ums Größerwerden, volle Wachsen. Und nicht, dass ich hier irgendwo einen Status setze und sage, hey, wow, wie toll bin ich da. Nee, das ist aber definitiv nicht der Punkt.
Ich glaube, dass das sehr einfach gesagt ist, aber man wird ja immer wieder mit neuem Status konfrontiert, geht man in die nächste Größenordnung als Unternehmen, ist ja auch wiederum mit anderen Konferenzunternehmen oder in anderen globaleren Umfeldern automatisch konfrontiert.
Ja.
Deshalb man wieder denkt oder sich einredet, oder vielleicht ist es ja auch so, dass man die nächste Größe braucht. Ich denke, das ist auch wieder gut zu vergleichen mit einem Berg. Ich vermute mal, der nächste Berg, den Marc angeht, der wird wahrscheinlich nicht kleiner und oder einfacher sein.
Und dann sucht die Herausforderung.
Und dann sucht die Herausforderung. Auch ja. Du suchst ja schon das Wachstum, die Verdopplung in den nächsten Jahren.
Aber nicht auf Kruste, was es wolle. So, also es ist nicht die Größe, deshalb habe ich auch, oder versucht ich es auch so zu sagen, es ist nicht die absolute bestimmende Größe, dass ich sage, okay, egal wie, aber das muss erreicht werden. So, nee, es ist immer noch auf der Plattform gebildet, es ist immer noch, muss sinnvoll sein, es muss stetig und nachhaltig sein und eventuell kann es auch sprungfix sein, in dem Jahr, in dem der Zukunft ist deutlich größer ist, aber was perfekt, meiner Meinung nach, meiner Sicht wäre es perfekt in unser System, in unser Unternehmenssystem oder Gruppensystem passen würde. Heißt, auch da wiederum möchte ich eins mitgeben, den Plan gibt es nicht. Der Plan ist immer nur ein Management von Abweichungen, aber den Weg beschreiten. Der muss den Weg aufzeigen. Und was es natürlich extrem schwierig macht, die schnelllebigen Zeiten und die doch unplanbaren Zeiten. So, das ist eigentlich so das Versus. Ja, so. Das ist.
Also ich finde, das ist ja eine These, die immer häufig in den Raum gestellt wird. Es geht immer schneller, jetzt haben wir einen riesigen Technologiesprung, Dynamik erhöht sich.
Ja.
Aber auch da jetzt aus deiner Perspektive, fühlt sich die Dynamik jetzt schneller, höher an, als jetzt beispielsweise in der Weltwirtschaftskrise war?
Nein. Ja, nee, aber ich bin damals ja schon immer unterjährig, habe ich meine Pläne mit Solist, habe ich hier die Pläne aktualisiert, habe ich die Pläne angepasst. Habe ich hier mich auf die Marktgegebenheiten, die auf uns zukommen, versucht so abzubilden. Also das war für mich immer schon ganz, ganz wichtig. Das ist Elixier, also das brauchte ich auch für mich selbst, um meine innere Zufriedenheit zu bekommen, weil sonst war ich unruhig. Wenn ich hier der Meinung war, ich habe den Überblick nicht, es hat mich nicht ruhig werden lassen, sondern im Gegenteil. Und es ist definitiv so, die Zeiten sind definitiv schneller geworden, aber ich mache keine 5-Jahrespläne mehr, bin ich ganz offen. Sondern ich mache einen Jahresplan, vielleicht noch einen 2-Jahresplan, wenn es hier um Standorte geht, was mit Bauen zu tun hat, mit Gebäuden letztendlich nur zu tun hat, dann dieses. Aber alles andere ist dann immer wieder aktualisieren, anpassen, die Dynamik mitnehmen, nicht ablocken, sondern Teil der Dynamik werden, um sie dann immer wieder immer wieder zu spiegeln. Das Ganze aber auch durch ideale Kommunikation in die Führungskräfte. Das ist ja das ist unheimlich wichtig, dass die Führungskräfte mitgenommen werden. Denn ansonsten ist ganz, ganz schnell eine Kluft zwischen Unternehmer und Führungskraft. Also sprich der Gruppe, die der Unternehmer dann letztendlich danach führt. Also sprich meine Führungskräfte. Auch das ist ja unheimlich wichtig, dass man mitdenken lässt und auch kann. Ja, ansonsten bleibt hier die Dynamik der einzelnen Personen in Überforderung übrig.
Und die Anpassbarkeit, dass ich finde, wenn man als Unternehmer nicht mehr anpassbar ist oder sich nicht mehr umstellt, auch Tandy anpasst, das unternehmerisches Versagen, also eine Vollkatastrophe, aber
ist so.
Das liegt ja häufig, muss man ja ehrlicherweise sagen, glaube ich, auch an den Personen. Je mehr man erlebt hat, je mehr Dynamik man erlebt hat, sie immer wieder angepasst wird. Ich glaube, das ist menschlich, dass man dann eher an den bestehenden Strukturen hängt, vielleicht in dem Sinne fauler wird, anzupassen oder sagt, das überstehen wir auch so. Würdest du sagen, dass du über die Zeit mit Dynamiken anders umgehst, denen du ruhiger entgegenblickst oder vielleicht sogar weniger anpasst als früher?
Also ruhiger, definitiv. Und da kommt dann der Begriff Routine.
Das ist jetzt gut oder schlecht?
Also es ist in dem Moment natürlich gut, weil man hat einiges schon erlebt. Man kann hier Dinge ein bisschen besser einschätzen. Man kann Auswirkungen oder wirkliche Auswirkungen anders lesen und dadurch auch mit dem anders umgehen. Man weiß mit gewissen Dingen, wann man sofort reagieren muss, also schnell reagieren muss und wann man vielleicht auch nochmal ein Stück weit warten muss, weil es sonst Aktionismus bleibt oder wird. Also diese Dinge machen einen definitiv erfahren, bringt Erfahrung mit sich und bringt dann dadurch natürlich auch, macht einen ein Stück weit gelassener und strahlt dadurch dann eine gewisse Ruhe aus. Und nicht nur ausstrahlen, muss ich ehrlich sagen, sondern man hat sie auch.
Mhm.
Ja. Was aber definitiv nicht der Fall ist, ist, dass man dadurch nicht undynamischer bleibt. Also man kann die Dynamik anders lenken. Ja, man kann sie anders bündeln, man kann sie dadurch anders hier auch lenken. Also ich sag mal, man sagt so schön, man ist ressourceneffizienter.
Wieder sehr BWLer.
So, also von der Seite aus bringt man da, ich sag mal einfach, da bringt die Erfahrung definitiv einen ruhigeren Weg mit, auch einen eindeutigeren Weg und vielleicht nicht, dass man sofort in die Abwägung geht.
Das ist weniger aktionistisch
vielleicht. Ja, so kann man es sicherlich auch nennen. Ja.
Hat das bei dir auch zu einer persönlichen Veränderung geführt, also von deinen persönlichen Verhaltensweisen oder auch deinen persönlichen Routinen, führt das dazu, dass du im Privatleben ein ruhigerer Mensch bist, wenn du es im Unternehmen gelassener angehen kannst?
Ausgeglichener. Man muss natürlich auch ehrlich sein, man nimmt, also wenn man was leidenschaftlich betreibt, dann kann man das nicht über die Segmente her abschneiden, dass man sagt, okay, das Segment Unternehmer, also man spricht ja auch von Lebensbereiche, wenn ich hier meinen Lebenshut aufhabe, Unternehmer, dann wenn ich den dann hier abends zu Hause bin, dann nehme ich den ab. Sondern man ist ja ein Stück weit rollenübergreifend unterwegs, ja, aber trotzdem bleibt man dort, wo man leidenschaftlich auch ist und für sich auch die Leidenschaft hinbewegt, nimmt man das ja immer mit. Und das bewegt einen natürlich auch und man kann es nicht abkapseln, sollte das auch gar nicht. Sondern das Umfeld muss ein Stück weit oder sollte ein Stück weit damit auch umgehen können, weil ob das jetzt Unternehmer ist, was leidenschaftlich ist oder auch Familienvater, was leidenschaftlich ist oder auch Partner, was leidenschaftlich ist oder vielleicht auch Freund im Sinne von der Beziehung der Freunde gegenüber, was leidenschaftlich ist. Es sind ja immer Themen, die man hier nicht nur oberflächlich betreiben sollte oder bewusst sagt, okay, das ist mir nicht ganz so wichtig. Und somit dann eigentlich in sein eigentliches Gleichgewicht kommt. Ja, aber dass man hier die Lebenshüte immer ausgewogen hält im Sinne von alle müssen gleich sein, das ist ja völliger Blödsinn. Meiner Meinung nach totaler Blödsinn, sondern man muss sich seine Prioritäten setzen und seine Prioritäten klar belegen. Und somit dann auch hat man hier für sich das Eigengleichgewicht, dass man auch wieder seine Kräfte bündelt, fokussiert und in die richtige Richtung lenkt. Heißt aber auch für mich persönlich, ist definitiv diese Lernkurve, damit umzugehen, eine kräftige gewesen. Ja? Weil zu Beginn meiner Zeit war sehr, sehr stark der Unternehmer. Aber der Unternehmer, aufgrund dessen, weil ich sehr, sehr sportlich und auch heute noch sehr, sehr sportlich sehe, ich will in diesem Bereich Erfolg haben. So, und das ist mein Motivator. Nicht finanzielle Unabhängigkeit. Das ist auch für viele ein Motivator. Das ist für mich die Folge daraus, ja, dass Erfolg dann der eine Möglichkeit der finanziellen Unabhängigkeit werden kann. Aber der Erfolg ist mein Motivator. Ich möchte Erfolg haben und erfolgreich sein in dem, was ich tue. Und das ist mir damals, als ich die Schule unterbrochen habe und Tennisprofi werden wollte, nicht in dem Sinne gelungen. Und ich suche das oder habe das dann einfach auf anderen Bereichen so weit gesucht und habe meinen Erfolgsquadranten oder mein Erfolgssegment gefunden, Unternehmer. Und da auch noch mein Erfolgsbereich in dem Maschinenbau, in dem bewegend etwas Wertvolles, Großes erschaffen zu wollen, das Relevanz hat. Was auch immer, groß kannst du jetzt definieren, wie du willst. Und Relevanz kannst du definieren, wie du willst. So, mir ist es wichtig, das kann ich dir noch nicht definieren. Was ist für mich Relevanz?
Es ist aber, ist eine Relevanz etwas, wo du vielleicht auch aus deiner Persönlichkeit heraus sagen würdest, dass etwas für dich relevant ist, wenn andere Leute es als relevant erachten oder wenn du es als relevant erachtest? Ohne dass wir Rasse malen.
Und ja, ich sag mal, da will ich jetzt nicht von anderen Leuten sprechen. Natürlich ist immer wieder um das Leben durch Leute, aber durch Markt. Wenn der Markt die Relevanz in der Struktur, in dem Konstrukt sieht. Und das merkst du dann in dem Moment, wenn du hier dann die Nachfrage bekommst. Also bei uns ist es so in einem Bereich, dass die Marktteilnehmer, also sprich die Kunden oder aber auch die Marktbegleiter, wenn es um Federzuführungen geht, dann heißt, geh zum AFU.
Mhm.
So, und das ist im Kleinen, vergleiche ich mich da immer, das ist eben im Taschentuch mit Tempo. Ja, natürlich ist es eine andere Größenordnung, aber letztendlich ist der gleiche Inhalt. Und es ist schön, wenn man dann diese Relevanz bekommt und erlangt und darauf sich nicht ausruht und sagt, ja, guck mal, das ist so, sondern da dann anfängt, weiter daran zu bauen, weiterzuentwickeln und das weiter auszubauen, dass diese Relevanz bleibt und dadurch einfach auch die gewisse relevante Größe wird.
Und diese ständige Weiterentwicklung, für dich diese Relevanz, das ist ja eigentlich genau das, was es ausmacht, was aber auch ja genau diese Leidenschaft fordert, weil ich glaube, in dem Moment, wo die Leidenschaft für diesen Lebenshut, wenn wir dabei vorbei ist, wird der Lebenshut auch nicht mehr so gut oder so relevant sein.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man ja aber klar sagen, wenn man ein Extrembergsteiger ist oder Unternehmer, dann hat man einfach einen sehr großen Teil seiner Leidenschaft in diesem Bereich allokiert. Und gerade wenn man das so erfolgreich und über Jahre konstant betreibt, geht du. Das führt natürlich dazu, dass auf anderen Bereichen, wo andere Menschen vielleicht Leidenschaften haben, sei es das Thema Sport, du wirst wahrscheinlich nebenbei nicht noch Tennisprofi geworden sein, vermute ich mal.
Ne? Aber Sport, da hat während der gesamten Zeit immer noch eine wesentliche Rolle in meinem Leben eingenommen.
Und auch da glaube ich, dass du und das persönlich ich auch und viele andere Unternehmer einfach immer relativ kompetitiv sind oder etwas ganz betreiben wollen. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die unternehmerisch erfolgreich sind, die mehrere Sachen machen, aber da immer irgendwo einen gewissen Erfolgshunger auch haben oder sich verbessern wollen.
Die Challenge ja. Suchen und sehen. Ja.
Messen wollen mit anderen. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, ist, dass es ja schon auch einen bei dir wahrscheinlich großen persönlichen Impact hat. Du ziehst den Unternehmerhut am Essenstisch nicht ab. Du bist ja immer noch hier der Ralf und du bist der Ralf zu Hause. Gab es da vielleicht Phasen gerade, wo es dann sehr dynamisch wurde, wo du auch gerade vielleicht erzählt hast, 2008 war es super schwierig, du hast extrem lange gearbeitet und viel gearbeitet oder andere Hüte mal runtergerutscht sind? Oder wo du auch wirklich aus deiner Wahrnehmung etwas geopfert hast?
Das ist natürlich eine schwierige Frage in dem Sinne, geopfert. Wenn ich was opfere, dann ist es immer zu Lasten von was. Spürt man das selbst dann so zu Lasten von was, wenn man dann sagt, man fühlt sich wohl? So, dann nimmt man eigentlich die Position einer dritten Person ein und versucht von oben drauf zu schauen, mal gucken, was passiert denn da gerade, geht zu Lasten von was oder wann ist denn da wirklich ausgeglichen? Und das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erläutern. Wenn man für sich selbst die Prioritäten so legt, dass das in Ordnung ist. Zum Beispiel waren für mich schon immer Familie, Unternehmen und teilweise Freunde, was das wichtig ist. Ja, teilweise sage ich deshalb, weil das dann an Position 3 kam. Ja, Familie, Unternehmen war für mich ganz, ganz wichtig und teilweise Freunde. Ja, man hat hier natürlich dann auch seine Zeit dann richtig investiert, indem man hier nicht mehr über Oberflächlichkeit, dass einem das ausgereicht hat, sondern auch wirklich die Persönlichkeit und auch den Gegenüber dann auch, wenn überhaupt, dann aber wirklich auch wiederum mit Haut und Haaren und nicht über oberflächliche Gespräche. Ja, heißt also, die Prioritäten richtig gelegt und dann aber noch sinnvoll ergänzt, indem dann solche Themen dazu kamen wie Gesundheit, also Sport. Sport aber nicht nur aufgrund der Gesundheit, sondern wenn man sich selber wohlfühlt. Man spürt ja, was tut einem gut. Ja, und das dann wiederum mit finanziellem, das heißt auch da nur über Erfolg, sondern das hat ja dann Auswirkungen, auch da wiederum, damit muss man ja auch umgehen. Ja, also was tut man dann auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die man sich dadurch auch erarbeitet hat oder bekommen hat. So, also diese Dinge ergänzen sich dann in den Lebenshüten. Und wenn man das Ganze noch, ich sage mal, über diese Ganzheitlichkeit betrachtet, dann erlangt man für sich eine Ausgeglichenheit, obwohl dieses Schema nicht ausgeglichen ist, aber für sich die Ausgeglichenheit. Und geopfert, möchte ich jetzt sagen, habe ich eigentlich nichts aus meiner Sichtweise. Vielleicht dein oder andere, der mich beobachtet oder betrachtet von außen, sagt, der macht da vielleicht zu viel im Unternehmen oder ist da immer dort oder arbeitet viel. Das ist immer eine Frage, auch da, die Sichtweise des Betrachters. Für mich ist es nicht Arbeit, das ist für mich Hobby und Selbstverwirklichung in einem. Das ist, daraus ziehe ich Energie. Das macht mir nicht nur Spaß, sondern das sehe ich als Berufung. Daher kommt ja auch Beruf. Ja, und von der Seite aus ist es für mich kein Opfer. Ja, also ist immer auch wiederum die Sichtweise des Betrachters oder des Blickwinkels.
Absolut. Ich finde die Beschreibung ist unglaublich spannend von dir, weil ich glaube, da stehen ganz viele Unternehmer im Konflikt, nicht unbedingt mit sich selbst, aber mit den Erwartungen von außen, weil in dem Moment, wo Dritte reinkommen, sei es jetzt Familie, Freunde, Fußballverein oder das Unternehmen selbst, dann wollte man ja nur diese 100%, die man
zur Verfügung hat,
priorisieren muss.
Ja.
Und man ist ja nicht nur allein in dem Konstrukt und in dem Unternehmen. Genauso wird es ja mit Sicherheit manchmal so sein, dass du dich mehr auf das eine Unternehmen, dann auf das andere konzentrieren musst, wo erwartungsgemäß da vielleicht was untergehen kann. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass das echt immer dann, wenn man etwas mit großer Leidenschaft betreibt, wirklich schwierig ist, für sich selbst auszubalancieren. Oder vielleicht auch der Schlüssel zu Erfolg.
Du sicherlich, aber stell das andersrum vor, weil so wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja genau wiederum das Salz in der Suppe. Es ist ja nicht immer, dass alles nach oben geht. Und je mehr Unternehmen, desto kann es ja auch schwieriger werden. Ja? Aber das ist ja letztendlich genau das, dieses Vorausdenken. Das macht eben die Pläne. Dieses Antizipieren. Das ist nichts anderes wie beim Sport. Ja, also das sind so tolle Vergleiche, das sind so eindeutige Vergleiche. Die kann man, egal in welchem Segment man unterwegs ist, kann man die immer wieder anwenden. Und wenn man dort dann seins gefunden hat, dann betreibt man es gesamtheitlich und durch die Gesamtheitlichkeit wird es dann auch automatisch gut. Weil dann bin ich in Übung, dann habe ich hier das Training, das ich mir selbst auferlege. Dann gehe ich den extra Meter, dann mache ich hier, schaue ich mir die Pläne nochmal extra an, dann mache ich mal einen neuen Plan. Wie könnte es denn sonst sein? Das ist ja nichts anderes wie Training. Ja, und das ist ja genau dann das, dass ich vorbereitet bin auf die einzelnen Situationen. Und es gibt dann wiederum die Erfahrung und die Klammer wieder die Souveränität. Und dann kann ich mit den Dingen viel, viel schneller umgehen. Da kommt dann Routine rein, aber Routine im Sinne von nicht von Bequemlichkeit, sondern im Antizipieren und daraus die Folgen zu schließen. Das gibt die Routine. Also was heißt das für mich? Ich muss das dann nicht mehr erarbeiten, sondern ich habe dann schon meine Lösung parat. So, aber das ist im Sport identisch. Ja, ob ich da jetzt beim Tennis bin, ob ich bei jedem anderen Ballsport bin, ob ich beim Berg bin. Wenn ich in Übung und Training bin, dann kann ich damit umgehen. Auch mit unerwarteten Situationen. Das hat mich auch bei Marc so beeindruckt, als er mir gesagt hatte. Und wenn man sich das natürlich dann auch überlegt, am Berg verunglücken ja auch sehr, sehr viele Personen und die werden ja nicht nach unten transportiert. Sondern das heißt, ich kann mich dann mit so einem persönlichen Leid in jeder Ecke rechnen, dass ich jemanden sehe, der hier verunglückt ist und da noch liegt. Und damit klarkommen muss, obwohl ich es nicht müsste, weil es ist ja nur ein Weg. Ich besteige gerade einen Berg und werde damit konfrontiert, das ist mit was ganz anderem. Und damit aber auch wiederum mit mir selber, indem ich mich in Frage stellen muss und sage, hoppla, das könnte mir ja auch passieren. So, also die Sinnfrage kommt. So, und möchte da nicht zu melancholisch werden, aber das ist das, was mich da beeindruckt, weil das ist ja denn genau das, das ist ja das Trainingsfeld. Auch damit umzugehen und trotzdem den Weg den eigentlichen Weg nicht vor den Augen zu verlieren.
Vielen Dank für den jetzt auch tief persönlichen Einblick und ich glaube, das ist auch, glaube ich, einer der Kernaspekte, nicht den Weg aus den Augen zu verlieren. Auf Grundlage des Plans, auf Grundlage seines eigenen Wertekonstruktes, auf das, wo man Leidenschaft für hat und genauso macht es Marc aktuell und verliert hoffentlich nicht den Weg aus den Augen.
Das wünsche ich mir.
Damit wir ihn ja bald wiedersehen.
Ja.
Und denn das war tatsächlich schon unsere letzte Folge ohne Marc. Und ich glaube, wir beide freuen uns riesig darauf, dass alles, was wir besprochen haben, dann nochmal mit ihm zu reflektieren, neben den Einschnitten, die wir schon immer dazwischen hatten.
Ja.
Und deshalb sage ich bis bald.
Danke dir. Es war wiederum eine tolle Folge. Und ich merke, wie auch die Selbstreflexion von Folge zu Folge intensiver wird. Und das macht großen Spaß und ich hoffe, dass auch der ein oder andere daraus sein Fazit mitnehmen kann. Ja, also auch dir vielen Dank.
Wir haben jetzt über Dynamik als Wert für Unternehmer gesprochen, über Ursache und Wirkung, die Rolle von Expertenwissen, die Planbarkeit von Erfolg und auch über Wachstumsstrategien. All das sind Fragen, die wir im Geschäftsalltag beantworten müssen, aber sie zeigen sich besonders klar, wenn man in einer Umgebung unterwegs ist, in der jede Entscheidung sofort Konsequenzen hat, die lebensgefährlich sein können. Wir schauen wieder zu Marc, der gerade noch am Berg unterwegs ist und uns seine Eindrücke und seine Perspektive schildert. Er ist mitten auf dem Weg und wahrscheinlich schon auf dem Weg zur Spitze und berichtet uns jetzt live, wie ein Berg Prozesse und Verlässlichkeit die Grundlage bilden und wie trotzdem Dynamik und Anpassungsfähigkeit in extremen Situationen über das Weiterkommen entscheiden. Welche Parallelen es hier zum Unternehmertum gibt, das wollen wir uns genauer anschauen und natürlich auch erfahren, wie es Marc gerade am Berg geht.
Mafu, Mut zur Sache, Podcast Folge 6. Verlässlichkeit gegenüber Dynamik, Prozesse als Basis, Dynamik an der Spitze. Thema oder Themen, welche Rolle spielen die äußeren Bedingungen und wie wirken sich diese auf die Strategie aus? Wie sichert man Anpassbarkeit am Berg? Wie geht ihr mit ungeplanten Situationen um? Wie dynamisch muss, kann man sein, um an den Gipfel zu kommen? Kann man vom geplanten Weg abweichen? Sind Prozesse und Routinen oder Flexibilität wichtiger? Alles große Themen und große Fragen, die es zu erläutern bzw. zu diskutieren gilt. Wir hatten die letzten Wochen dazu sehr, sehr gutes Beispiel. Und zwar war Folgendes am Berg. Wir saßen nachdem wir das erste Mal im Hochlager 1 auf 6000 Meter waren, uns akklimatisiert haben, Material hochgeschafft haben, waren wir wieder im Basislager, um uns zu erholen. Da hatte es dann angefangen zu schneien. Das war nicht so wirklich einplanend, dass so eine Schlechtwetterfront kommt. Aber das ist erstmal nicht weiter tragisch und schlimm. Die Sache war, dass es 4 Tage im Prinzip Tag und Nacht geschneit hat. Im Basislager so ein bisschen abwechselnd tagsüber eher so ein bisschen Schneeregen, Regen, aber am Berg oben natürlich nur Schnee, Tag und Nacht. Aber es hieß dann, dass es nach den 4 Tagen besser wird oder aufhört und dann eigentlich 6 bis 8 Tage das Wetter stabil bleiben soll. Und wir haben das als Anlass genommen, dass wir das dann sofort, dass wir das dann sofort als Chance zum Gipfelsturm nehmen und haben uns darauf eingestellt, dass wir dann keine zweite Rotation machen, also nicht ein zweites Mal hochgehen in Hochlager 1, eventuell 2 und wieder absteigen, sondern dass wir dieses Wetterfenster von 6 bis 8 Tage, das war eigentlich perfekt, gleich nutzen, um durchzuziehen und bis zum Gipfel zu gehen. Wir haben dann unsere Sachen gepackt nach 4 Tagen im Basislager und sind aufgebrochen zum Gipfelsturm, zum sogenannten Summit Push. Aber schon beim Aufstieg in der Nacht, wir sind abends um 10 los und sind im Prinzip, wie schon angemerkt, ist es einfach besser nachts zu klettern, vor allem weil es zwischen Basislager und Hochlager 1 komplett durch den Gletscherbruch geht, der sehr gefährlich ist mit seinen vielen Spalten und vielen großen abbruchgefährdeten Seracs. Sind wir nachts geklettert und komischerweise, oder es war nicht eingeplant, hat es in dieser Nacht, obwohl die Wettervorhersage gut war für die nächsten Tage, angefangen zu schneien, wieder zu schneien und hat im Prinzip die nächsten 4 Tage und Nächte nicht aufgehört. Trotz Wettervorhersage 6 bis 8 Tage gut, hat es die nächsten 4 Tage weiterhin geschneit. Obwohl es schon 4 Tage geschneit hat, hat es nochmal 4 Tage Tag und Nacht geschneit. Das hat uns völlig überrumpelt. Und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir wurden im Hochlager 1 auf 6000 Meter im Prinzip komplett eingeschneit. Von dem her, welche Rolle spielen die äußeren Bedingungen? Und wie wirken sie sich diese auf die Gesamtstrategie aus? Die spielen eine riesengroße Rolle. Wetter in den Bergen ist das A und O im Prinzip. Also nicht nur Wetter, sondern sämtliche äußeren Bedingungen. Und daran muss man sich orientieren und vor allem auch halten, weil die äußeren Bedingungen geben den Takt vor. Ja? Und da muss man die Strategie entsprechend anpassen, wenn sie nicht vorher schon angepasst ist. Wenn man sich daran nicht hält, ist es lebensgefährlich und kann im Prinzip total in die Hose gehen. Ja. Und das war so eine typische ungeplante Situation am Berg. Das Problem war, dass die Lawinengefahr im Prinzip von Tag zu Tag stieg. Es hat dann am Ende in Summe 8 Tage und Nächte geschneit. Das heißt, da lagen dann nicht nur 10 oder 20 Zentimeter Schnee, sondern wir reden von 1 Meter im Hochlager 1 und darüber hinaus. Also da liegen ja dann noch 2000 Höhenmeter drüber bis zum Gipfel vom Berg, deutlich mehr. Und da muss man natürlich entsprechend dynamisch sein und auch dynamisch darauf reagieren, weil wenn man da stur an seinen Plan festhält, dann kann das mächtig in die Hose gehen. Ja. Und wir wussten natürlich erstmal nicht, wann hört es auf mit dem Schnee, wann wird es besser, wann hört es überhaupt auf, geht es jetzt nur tagelang so weiter. Die Wettervorhersage waren wirklich schlecht die letzten Wochen. Also das war nicht das erste Mal, wo wir drauf reingeflogen sind, dass die Wettervorhersage einfach nicht gepasst hat. Aber das ist im Hochgebirge manchmal ganz normal. Ich habe es jetzt so extrem noch nie erlebt, dass es so daneben lag, aber es kommt durchaus vor, dass vor allem im Hochgebirge die Wettervorhersage einfach nicht passt, weil da die Bedingungen einfach so extrem sind, dass zwischen gutem und schlechtem Wetter, zwischen Sonnenschein und die Welt geht halb unter, da liegt nicht viel dazwischen. Und deswegen kann man sich da nicht wirklich immer drauf verlassen, selbst wenn die Vorhersagen gut oder schlecht sind, kann es dann doch ganz anders kommen. Und das muss man aber wissen, da muss man drauf eingestellt sein, da muss man auch ein bisschen drauf vorbereitet sein, wenn es auch schwierig ist und entsprechend dynamisch drauf reagieren. Also sprich, Dynamik, großes Thema. Muss man sein, dynamisch, ohne das geht es nicht, anpassungsfähig. Ich kann nicht stur an mir irgendwas ausdenken und planen am Berg. Und dann das stur durchziehen, komme was wolle, das funktioniert nicht, sondern muss immer, immer, es war schon immer mein Motto, so ein bisschen mindestens ein halbes Auge, eher ein ganzes oder sogar zwei Richtung Himmel richten und uns so ein bisschen reinfühlen, was kommt da, wie wird das Ganze, ist das alles zu extrem oder könnte es gehen und ja, da muss man einfach so ein bisschen ein Gespür, ein Gefühl dafür entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist so ein bisschen, ja, viel Erfahrung über die Jahre hinweg. Aber letztendlich steckt man dann trotzdem oft nicht drin und muss dann doch nochmal umplanen. Ja. Ja, geplanter Weg abweichen, klar. Natürlich haben wir uns das wunderbar vorgestellt, dass es jetzt mit dem super Wetterfenster 6 bis 8 Tage gutes Wetter, dass wir da genau unseren Plan durchziehen können. Wir wären dann ungefähr in 5, spätestens 6 Tagen hätten wir das Ding durchzogen, hätten unsere Hochlagerkette ausgenutzt, wären von Hochlager zu Hochlager gestiegen, wären auf dem Gipfel halb abgestiegen und am nächsten Tag ganz abgestiegen. Hat aber leider nicht funktioniert. Die Lawinengefahr war viel zu groß. Ich habe es noch nie erlebt, dass mir die Lawinen rechts und links um die Ohren geschlittert sind. Es war furchteinflößend, es war angsteinflößend, es war so ein Ausgeliefertsein. Ich habe das in meiner Bergsteigerkarriere noch nie erlebt, dass es so extrem war. Und es war ja nicht nur so, dass vom Hochlager 1 auf 6000 Meter der Weg nach oben im Prinzip verschlossen war durch die Lawinen, sondern der Weg nach unten war genauso verschlossen, weil, wie schon angesprochen, der Weg zwischen Basislager und Hochlager 1 geht durch den berüchtigten Gasche-Brum-Gletscher, der sehr zerklüftet ist mit viele, viele Spalten und viele, viele Seracs. Und das Problem war, dass durch den Neuschnee, durch den Meter Neuschnee, sämtliche Spalten verdeckt waren, was im Gletscher tödlich ist. Wir mussten uns den Weg nach unten. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass der Weg nach oben verschlossen ist. Wir müssen absteigen nach den 4 Tagen im eingeschlossen sein im Hochlager 1. Wir mussten nach unten. Allein aufgrund schon der ganzen Lawinen, die hier rechts und links runterkamen. Aber auch der Weg nach unten durch die verdeckten Gletscherspalten höchst kritisch war, ja. Wir haben dann in der Dreierseilschaft, mein Sherpa und ich, uns hat sich dann noch eine polnische Bergsteigerin von einer anderen Expedition angeschlossen. Wir waren dann eine Dreierseilschaft, was gut war, besser auf jeden Fall wie eine Zweierseilschaft. In dem Fall, wir sind am Langseil gegangen und ich habe es noch nie erlebt, dass wir haben 8 Stunden gebraucht zum Absteigen. Ich habe es noch nie erlebt, dass wir sind alle drei mehrfach in Gletscherspalten gestürzt. Einfach weil die nicht ersichtlich waren, weil die verdeckt waren. Natürlich waren wir am Seil und sind dann nicht komplett abgestürzt, sondern steckten dann halt bis zur Hüfte, bis zur Brust in der Spalte drin und mussten von den anderen entsprechend wieder rausgezogen werden. Das hat auch alles funktioniert, aber das war sehr nervenaufreibend und hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Zumal die große Gefahr von Lawinen bestand und sie sind tatsächlich auf uns runtergeprasselt. Eine Lawine hat ungefähr 10 Minuten, nachdem wir ein Feld gekreuzt haben und da eine Spur gezogen haben, hat die Lawine komplett unsere Spur verschüttet. Also wenn wir da 10 Minuten später dran gewesen wären, dann wäre es wirklich schlecht ausgegangen. Ich habe noch nie so ein schlechtes Gefühl gehabt, so ein mulmiges Gefühl gehabt und war, glaube ich, noch nie so erleichtert, als wir dann nach 8 Stunden wieder im Basislager unten ankamen. Ja, die Erleichterung war irgendwie groß. Natürlich war auch die Enttäuschung groß, weil der Gipfel war erstmal in weiter Ferne, ganz klar. Aber die Erleichterung war, glaube ich, schon noch ein Stück größer, weil man einfach wusste, okay, jetzt sind wir erstmal in Sicherheit und jetzt kann uns im Basislager erstmal keine Lawine oder keine Gletscherspalte oder kein Serak, der runterstürzt, irgendwas antun. Deshalb, genau, sind Prozesse und Routinen oder Flexibilität wichtiger? Natürlich sind Prozesse und gewisse Routinen wichtig. Ohne die funktioniert es nicht. Ohne die kann ich keinen Berg besteigen. Ich brauche meine Prozesse, die ich jahrelang einstudiert habe, meine Routinen, auch eine gewisse Ruhe, die ich ausstrahle, gerade in solchen Situationen, wenn es dann zählt, wenn es drauf ankommt, wenn Gefahr vorherrscht. Mit Hektik zum Beispiel kann man gar nichts anfangen, das geht nur nach hinten los. Aber auch entsprechend Flexibilität. Wir haben im Hochlager 1 flexibel reagieren müssen. Wir haben nicht stur an unserem Plan festgehalten, dass wir komme was wolle aufsteigen. Egal ob jetzt da oben Lawinen abgehen oder nicht. Haben entsprechend flexibel reagiert. Und auch reagieren müssen, sonst hätte es vermutlich böse ausgehen können. Ja. Zusammenfassend, Verlässlichkeit gegenüber Dynamik, Prozesse als Basis, Dynamik an der Spitze, ganz klar, beides notwendig, ohne beides geht es nicht. Trotzdem muss man im individuellen Fall immer entsprechend angepasst reagieren und sich die Situation ganz genau angucken und vor allem ganz genau reinspüren, was denn jetzt gerade angebracht ist und was nicht. Und nur so kann ich letztendlich auch mein hochgestecktes Ziel, in dem Fall ein 8000er, erreichen. Und manchmal muss man vielleicht auch einfach sich den äußeren Bedingungen und Gegebenheiten anpassen und vielleicht auch ein Ziel dann zunächst mal beiseite schieben, auch wenn es schwerfällt, wenn es traurig macht, wenn es ja, ein Stück weit wütend macht, weil man hat doch jetzt so für dieses Ziel gekämpft und gearbeitet und sich vorbereitet und geplant und organisiert und gemacht und jetzt soll es nicht tun, weil einfach 8 Tage schlechtes Wetter, wo die Einheimischen sagen, das gab es die letzten Jahrzehnte nie, Juli, August, im eigentlich besten Wetterfenster für die Gascherbrunnbesteigung, dass es da über eine Woche am Stück Tag und Nacht schneit. 2025 war alles ein bisschen anders. Es wird keiner und es hat keiner 2025 den Gascherbrunn 2 bestiegen. Sofern es die wenigen Expeditionen, die am Berg waren, wie auch meine kleine Expedition, gern gewollt hätte, aber es hat nicht sollen sein. Dafür sind wir, zumindest die, die mit mir am Berg waren, alle heile runterkommen. Es ist nichts passiert, das ist die Hauptsache. An naheliegenden Bergen, am K2, am Broad Peak, ist viel mehr passiert, da gab es Tote. Habe ich mitgekriegt, auch durch Lawinen, genau durch diesen vielen Schnee, der da kam. Das ging am Gascherbrunn zum Glück glimpflich aus. Und von dem her, auch wenn ich noch so enttäuscht bin und noch so ja, niedergeschlagen im ersten Augenblick, wenn ich dann wirklich mal 2, 3, 5 Nächte drüber schlafe dann, und drüber nachdenke, und das sagt mir auch jeder Einheimische hier, hey, alles gut, du bist gesund am Fuß zum Berg wieder ankommen, es ist nichts passiert, um dich rum ist nichts passiert und letztendlich ist auch das vermutlich die Hauptsache und der Berg läuft nicht weg, das sagt mir immer so gern, das ist immer so ein Spruch, den man mal schnell raushaut, denn der Berg steht nächstes Jahr auch noch da. Ja, anderes Thema, steckt ein bisschen mehr dahinter, aber ja, es ist jetzt erstmal so, die Enttäuschung wird weichen, der Stolz wird vermutlich sich doch noch aufbauen und man wird dann schon noch genau merken, was man eigentlich trotzdem geleistet hat, auch wenn man jetzt nicht auf dem höchsten Punkt vom Gascherbrunn 2 stand. Aber ja, letztendlich ist vielleicht auch die Gesundheit und das Leben mehr wert und der Gipfel läuft nicht weg. Mal gucken, ob es irgendwann nochmal eine Expedition gibt. Von dem her, ja, schauen wir mal. Dankeschön.